Die Botschaft Visionen und Weissagungen wurde am 8. April 1956 in der Lane Tech High School in Chicago, Illinois gepredigt. Übersetzerin ist Schwester Roswitha Skau. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für all deine Güte uns gegenüber. O Gott, wir fühlen einfach unwürdig, heute auf diese Zuhörerschaft zu schauen und den Geburtstagskuchen hier liegen zu sehen. Es tut mir leid, Vater, vergib mir, ich kann einfach nicht sprechen, aber ich bete, o Gott, dass dieser Strom göttlicher Liebe irgendwie einem jedem helfen wird. Segne diese Leute, die diese große Sache getan haben, Vater, und ich bitte nur, dass deine Segnungen so mächtig mit uns sein mögen heute, dass das ganze Gebäude überflutet sein möge mit deiner Herrlichkeit. Und ich denke an die Zeit, als ich die tauben und stummen Leute vorübergehend sah, hinüber zur anderen Seite. Oh, ich bitte, oh Gott, tue heute irgendetwas in einer mächtigen Weise für uns. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Möge Gottes Segen auf Backman ruhen. Ich bete nur, dass Gott euch segnen möge, meine teuren Freunde. Das ist das Größte, glaube ich. Habt ihr es der Öffentlichkeit gezeigt? Habt ihr es? Ist das nicht schön? Ich möchte diese Zeit nutzen, um euch zu danken. Durch nichts in der Welt könnte ich je irgendeinem von euch eure freundlichen Wohltaten vergelten. Ich sehe die Geschenke, die mir gegeben wurden und dann die kleinen Gaben in den Briefumschlägen, die Karten und alles. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Verabredung treffen möchte, dass ich nächstes Jahr zu meinem Geburtstag wieder hierher zurückkomme. Herzlichen Dank. Ach, das ist wunderbar. Ich habe mich umgesehen und ich wusste nicht, was das war, und es ist wirklich hübsch. Und all eure Geschenke. Es gibt nur eins, das ich sagen kann, und das ist nicht eigentlich ein Ausspruch, sondern ein Gebet. Gott segne euch. Falls es mir nie möglich sein wird und Gott es mich nie im Leben tun lässt, meine Wertschätzung für all diese Geschenke eines jeden zu zeigen. Es war sogar der Umschlag eines kleinen Mädchens dabei und darin war ihr Zehnter von ungefähr 8 Cent. Ich glaube, es war so viel. Sie sandte ihn mir als Geburtstagsgeschenk, ihren Zehnten. Von diesen zu den großen Geschenken hier, oh, möge Gott es euch reichlich vergelten, meine lieben Brüder und Schwestern. Ich habe nicht gedacht, dass ihr so viel von mir haltet. Ich schätze es sehr. Heute haben wir das Gespräch von Herz zu Herz vorgesehen, glaube ich. Anstatt zu predigen, werde ich nur sprechen und vielleicht einige der Dinge erklären, die euch in den Versammlungen so geheimnisvoll erscheinen. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich hatte heute nicht noch einen Geburtstag erwartet. Gerade als ich zur Tür hereinkam, traf ich meinen guten Freund hier, Art Wilson. Ich glaube, die christlichen Geschäftsleute kennen ihn alle. Du wohnst in Oregon, nicht wahr? Reno, Nevada, Bruder Art Wilson zu meiner Rechten. Der nächste ist Herr Wood, Herr Banks Wood, mein Freund und Nachbar. Herr Wood geht immer mit mir mit und viele von euch Leute kennen ihn vom Bücherverkauf in den Versammlungen. Der Mann ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen. Eines Tages, während ich in Louisville, Kentucky war und eine Versammlung hielt, er selbst war Zeuge Jehovas, seine Frau war Methodistin, hörten sie von den Versammlungen und sie fuhren einfach hin, um herauszufinden, wie viel Wahrheit daran war. An dem Abend war da ein Mädchen, das versteinert war. Sie hatte seit mehreren Monaten gelegen, war nicht einmal in der Lage, irgendein Glied von ihrer Hüfte abwärts zu bewegen. Eine junge Dame von ungefähr 15 Jahren. Sie stand geradewegs von der Tragbare auf, als sie zur Plattform gebracht wurde und ging im ganzen Gebäude herum. Am nächsten Tag machte sie so weiter und kehrte nach ein paar Tagen zur Schule zurück. Normal und gesund. Und viele andere Dinge tat der Herr. Da Herr Wood etwas zu tun hatte, ein Haus oder etwas fertigzustellen, musste er sich beeilen, um es fertig zu bekommen. Er kam nach Houston, Texas, zu meiner nächsten Versammlung. Dort stand er in dem Raum an dem Abend, als der Engel des Herrn erschien und die Kamera das Bild von dem Engel aufnahm. das Bild, das ihr selbst hier gesehen habt. Eines seiner größten Kümmernisse war, er hatte einen verkrüppelten Sohn. Sein Bein war ganz unter seinem Körper gezogen. Als ich zurückkam, ich war nach Übersee gegangen, nach Schweden und wieder zurückgekommen, stellten sie ein Zelt auf und ich glaube, es war in Cleveland, Ohio. Herr Wood war natürlich immer noch in der Menge, die einfach überall mitzog, so wie viele von euch heute, aber entschlossen, da zu bleiben, bis es vorüber war. Das ist die Art und Weise. Das ist die Weise, es zu tun. Er legte seine Arbeit beiseite und brachte seinen Sohn nach Cleveland. Nach ein paar Abenden, ich erinnere mich natürlich nicht daran, nur durch das Tonband, saß er während der Versammlung hinten im Zelt, ganz weit hinten, er und seine Frau und der Heilige Geist kam herunter und sagte, die Dame, die dort hinten mit ihrem Ehemann, einem Unternehmer sitzt, hat einen Tumor und ihr Sohn ist verkrüppelt. Aber so spricht der Herr, geheilt. Sie richteten den kleinen Kerl auf, er hat ein feines, junges, gerades Bein von der Stunde an, so normal, wie nur ein Junge sein kann. Herr Wood gab seine Tätigkeit auf und zieht nun mit mir herum. Sein Sohn und mein Sohn sind jetzt dicke Freunde und er ist so normal und gesund wie jeder andere Junge. Er erwartet jederzeit seine Einberufung zur Armee. Also der Herr ist gut, nicht wahr? Und voller Barmherzigkeit. Und wie viele große Dinge hat er in unserer Mitte getan. Nun, heute Abend, da wir, glaube ich, ein bisschen früh anfangen, ich muss morgen früh um 6 Uhr in Louisville, Kentucky sein, um einen Termin einzuhalten und ich muss heute Abend noch den ganzen Weg dahin fahren. Es ist eine Fahrt von 8 bis 10 Stunden Dauer, sodass wir dort gerade richtig zur Verabredung ankommen werden. Wir werden gleich von hier aus nach Louisville mit dem Auto abreisen. Deshalb ist es unser Bestreben, mit dem Gottesdienst heute Abend ein bisschen früher zu beginnen und wir würden es schätzen, wenn ihr ein bisschen früher kommen würdet, wenn ich darum bitten darf. Man sagte mir, ich könnte auf der Plattform sein. Die Karten werden um 6 Uhr ausgegeben, sagte Bruder Joseph. Es kann sein, dass die Armee Billy bald einzieht, deshalb gibt Mr. Wood die Gebetskarten aus und Billy lernt ihn an. Ich fragte, wie kommst du zurecht, Mr. Wood? Gut, sagte er, aber ich hatte nur noch 2 Karten und 6 Leute, die eine wollten. Was tut man in solch einem Fall? Ich sagte, genau das, was du getan hast. Er lachte. Er sagte, er war gestern Abend so froh, als er die Leute, denen er Karten gegeben hatte, auf der Plattform stehen und von Gott geheilt und gesund gemacht werden sah. Er war so froh darüber. Nun, heute Abend sollten sie ungefähr um 6 Uhr ausgegeben werden, weil ich, glaube ich, um 7:45 auf der Plattform sein soll. Ich glaube, dass es richtig ist, damit wir die Versammlungen wegen der langen, ermüdenden Fahrt heute Nacht früh entlassen können. Ich danke euch für euer Kommen heute Nachmittag an diesem windigen, kalten Nachmittag, dass ihr trotzdem hergekommen seid. Es zeigt, dass ihr nicht gekommen seid, um gesehen zu werden. Ihr seid gekommen, um des guten Willen, dass ihr von Gott in der Versammlung empfangen könntet. Und ich bete, dass er euch reichlich segnen möge. Nun, es bedeutet nicht, dass die Leute um 6 Uhr hier sein müssen, nur die, die eine Gebetskarte haben möchten. Nun, möge der Herr seinen Segen all unsere Zusammenkünften hinzufügen. Ich hoffe, dass ich eines Tages, so der Herr will, bald wieder in Chicago sein werde und dem Herrn diene. Die Bibel sagt hier, ist einer unter euch, der geistlich oder ein Prophet ist, so werde ich, der Herr, mich ihm mitteilen in Visionen. Möge der Herr sein Wort segnen. Nun, nur als ein Gespräch von Herz zu Herz, ich werde, Josef weiß das nicht, aber ich werde ihn fragen, ob er nicht, jedes Mal, wenn er mich beim Sprechen unterbrechen möchte und etwas sagen, wir hatten in dieser Richtung heute Morgen ein Interview im Radio. Habt ihr alle die Sendung gehört? Ich dachte also, dass ich heute vielleicht nur um irgendwie das Empfinden der Leute dahin zu bringen, dass sie die Wirkungsweise des Übernatürlichen verstehen und nur um ein Gespräch von Herz zu Herz miteinander zu führen. Lasst uns in dieses hineindringen, genauso weit, wie ich gehen kann. Viele dieser Dinge, die ich zu sagen auf dem Herzen habe, habe ich niemals zuvor in meinem Leben einer Zuhörerschaft gesagt. Möge er also seinen Segen zu dem geben, was wir sagen. Das Erste, worüber wir sprechen möchten, ist dies. Was ist eine Vision? Was kann es sein? So viele Leute, ich sage es nicht, wie unser Bruder Billy Graham sagte, meinen Kritikern antwortend. Ich bin so dankbar, dass ich so wenig Kritiker habe. Fast jeder, manche von denen, die noch nie in den Versammlungen waren, mögen sagen, ja nun, da ist nichts dran. Sind sie aber einmal in der Versammlung, regelt sich das fast immer, wenn der Heilige Geist ihre Herzen erfasst und sie dann sehen, dass es wahr ist. Eine Vision ist, viele Leute fragen mich, Bruder Branham, ist das, was du siehst, als Gegenstand da oder ist es nur ein Sinneseindruck oder was ist es? Nein, es ist wirklich da. Es ist genauso Wirklichkeit wie das, was ich jetzt gerade ansehe. Nun, wie das geschieht? Es geschieht durch die souveräne Gnade Gottes. Als ich noch ein Baby war, gerade nachdem ich geboren war, erzählte meine Mutter mir, kam dieses Licht herein und hing über dem kleinen Bett, in dem ich geboren wurde. Und solange ich mich erinnern kann, sind diese Dinge vor mir geschehen. Es öffnet sich einfach. Es scheint so, es gibt keine Weise, auf die ich es wirklich erklären könnte, aber nur um es so gut wie möglich zu versuchen, einfach ein Hingeben an den Heiligen Geist und es beginnt einfach. Und da ist es vor euch. Du bist dir dessen bewusst, dass du hier stehst und doch bist du 40 Jahre zurückversetzt in jemandes Leben, beobachtend, was sie tun. Ich sage nur, was ich vor mir sehe. Und wenn ich dann wieder zu mir komme, merke ich, dass ich etwas gesagt habe, aber oft weiß ich nicht, was ich gesagt habe. Die Art, wie ich es erfahre, ist durch diese jungen Männer, die hier mit ihren Tonbandgeräten sitzen. Sie spielen es mir noch einmal vor. So erfahre ich es. Es liegt also nicht an mir. Es ist also zu einem Zweck gegeben. Nun, ich denke und ich sage dies von Herzen, dass die größte und höchste Form, die es für Gott gibt, um seine Botschaft seinem Volk zu bringen, ist, dass die Leute seinem Wort glauben. Das stimmt, das ist die höchste Form. Das Evangelium predigen ist die höchste Form, wenn ihr es beachtet. Die Bibel ordnet es so ein, als erstes Apostel, als zweites Propheten und so weiter. Dann so weiter die neuen Geistesgaben hinunter, die in jedem lokalen Leib wirksam sind. Nun, meine Versammlungen in Amerika sind nicht allzu gut gewesen, wie sie in Amerika hätten sein sollen. Meine Versammlungen sind in Übersee wirkungsvoller für den Herrn. Sie kommen in größeren Scharen, ich weiß nicht warum, nun ich spreche nicht von euch Leuten, nein, ich spreche von der Allgemeinheit. Überall, wie sagen wir in Chicago, im Allgemeinen oder Durban, Südafrika, im Allgemeinen, so ungefähr, oder Mexico City im Ganzen. Dort ist man 80% empfänglicher dafür als in Amerika. Nun, auf wen die Amerikaner am besten ansprechen, was Heilungsgottesdienste betrifft, ist meiner Meinung nach Bruder Oral Roberts. Nun, Bruder Oral Roberts ist ein mächtiger Redner, ein richtiger Prediger und ein guter, gottesfürchtiger Bruder. Bruder Oral Roberts ist ein Busenfreund von mir, ein lieber Bruder. Ich habe sehr tiefen Respekt vor Bruder Roberts. Der Herr ist mit ihm, segnet ihn und seine Versammlungen hier in Amerika mächtig. Seht, wir mögen beide in eine Stadt gehen und er hält eine Versammlung ab und ich halte eine Versammlung ab. Seine Zuhörerschaft wird die meine um ein Vielfaches übertreffen. Mit nur ein bisschen Reklame, denn sein Dienst hat hier in Amerika eine größere Auswirkung, weil er solch ein einflussreicher Redner ist. Er hat so eine Art, er ist klug, gebildet und er kennt die Bibel. Er kann es in solch einer Weise darbringen, dass die gebildeten Leute darauf hören, weil es auf der Ebene ist, auf der sie leben. Aber nimm uns, als wir nach Afrika gingen. Nun, da gibt es gar keinen Vergleich. Die Menschen, die ungebildet und so weiter sind, halten Ausschau nach dem Übernatürlichen, weil sie keine Bildung haben und nicht gelernt sind, wie diese Leute hier. Es ist also etwas, das der Herr gegeben hat, um die Leute zu gewinnen. Nun, ich will damit nicht sagen, dass viele gebildete, kluge, schlaue, einige der höchsten, sogar königliche Machthaber und Monarchen, gewiss, sie glauben es und nehmen es auf. Aber im Großen und Ganzen, es ist lange her, dass wir in unseren amerikanischen Gemeinden eine Erweckung hatten, weit zurück im Zeitalter Wesleys. Die alte Generation starb aus, wo die Wesley-Leute hinausgeworfen wurde und heilige Roller und Rucker genannt wurden, weil sie mit dem Kopf ruckten und auf der Plattform und überall die Gänge entlang lagen. Man begoss sie mit Wasser, man fächelte sie an, wenn der Heilige Geist auf ihnen war. Nun, der Tag ist vor langer Zeit ausgestorben. Wir sind so gesetzt geworden, oh so orthodox, aber das ist der Grund, warum sie nicht. Die Leute werden ja heute von einem Redner gelehrt, der es auf meisterliche Art darstellen kann. Nun, das ist ja in Ordnung, das ist fein und erstklassig. Solange ihr nur Christus aufnehmt, das ist die Hauptsache, solange ihr nur Christus aufnehmt. Nun, wir beobachten unseren Bruder Roberts. Vielleicht habt ihr heute Morgen sein Radioprogramm gehört. Ich habe die Zeitungsartikel gelesen. Ich habe es aus erster Hand, wie dort in Australien. Welch eine schreckliche Sache. Sie verhöhnten ihn und nannten ihn einen Schwindler und alles Mögliche und haben ihn hinausgeworfen, während diese Art von Dienst gerade jetzt eine große Erschütterung hätte hervorbringen können. Es wäre anders geworden, aber Bruder Roberts, trotzdem hat Gott ihm eine Weise gegeben, mit Menschen umzugehen, die ich nicht erreichen könnte, und vielleicht arbeite ich mit Menschen, an die er nicht herankommt. Aber wir beide sind Brüder, indem wir versuchen, für das Reich Gottes zu tun, was wir können. Visionen sind ein Teil des Evangeliums. Nun seht ihr, wenn ich Bildung hätte und vielleicht eine gute Stimme hätte und so weiter, und ich hätte das Evangelium so darbringen können wie, ich wäre wahrscheinlich ein Prediger dieser Art geworden, aber Gott wissend, dass ich nicht gebildet sein würde, er hat mir etwas anderes gegeben, womit ich tätig sein kann. Seht ihr, so hat er es gemacht. Das ist alles, was ich weiß. Nun, ihr mögt euch fragen, was passiert auf der Plattform, wenn ein Kranker, oder ich möchte es nicht so ausdrücken, das ist eher ein medizinischer Begriff. Lasst mich sagen, wenn ein Freund vor mir steht und Hilfe wünscht. Dies ist, was stattfindet. Ich habe nichts damit zu tun, überhaupt nichts. Es ist der Patient selbst, der die göttliche Gabe wirksam macht. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Ich gebe mich nur völlig hin, bis ihr Geist und der Geist, der auf mir ist und dem ich mich hingebe, bis der Heilige Geist, ich werde es so nennen oder vielmehr so darstellen, damit ihr es versteht, hier ist der Heilige Geist hier oben und ich bleibe einfach dabei, mich ihm zu übergeben, bis ich weiß, dass er da ist. Ich breche mit der Person, damit ich ihre Aufmerksamkeit wecke. Bis dahin weiß ich noch nichts und der Heilige Geist durch meinen hingegebenen Geist zeigt mir ihr Leben. Wenn das geschieht, baut es den Glauben des Patienten auf bis zu einem solchen Punkt. Und viele Male beginne ich dann etwas anderes zu sagen und er hindert mich und sagt, so spricht der Herr. Nun beachtet das, das ist jedes Mal perfekt, es versagt nie. Er sagt ihnen genau, was im Begriff ist zu geschehen und es wird so sein. Schreibt es euch auf und seht, ob es nicht so ist. Nun, der Patient tut das. Nun, ich werde es wohl in einfacher Form erklären, damit ihr es versteht. Wir sind alle kleine jungen Mädchen, wir sind zurückversetzt in die Kindheit. Hier ist ein hoher Zaun und an der Innenseite ist ein Rummelplatz. Ich bin zufällig ein bisschen größer als ihr. Vielleicht seid ihr stärker als ich, aber ich bin größer. Seht? Gott macht die Leute verschiedenartig für verschiedene Arbeiten. Also ganz weit oben, gerade wo ich hindurchsehen kann, ist ein Loch in der Wand. Nun, ich kann mich nun oben festhalten, weil ich ein bisschen höher reichen kann, kann ich mich an den Fingern hochziehen. Ich schaue durch dieses Loch, ich kann zurückkommen und euch sagen, was ich sah. Versteht ihr den Gedanken? Könnt ihr mir folgen? Nun, vielleicht der Nächste. Er ist stärker, aber er kann den hohen Platz nicht sehen. Er sagt, Bruder Branham, was siehst du? Ich sage, einen Moment. Und springe richtig hoch, halte mich oben am Zaun fest, ziehe mich weit hoch und sage, ich sehe einen Elefanten. Und komme wieder herunter. Es ist anstrengend, denn ich hebe mich hoch. Ich sage dies wie ein Gleichnis, damit ihr es auf jeden Fall versteht. Nun, wenn ich wieder herunterkomme, Was hast du gesehen? Einen Elefanten. In Ordnung. Das ist nun, wie die Person auf der Plattform steht und die göttliche Gabe gebraucht. Es ist eine Anstrengung, denn die Person selbst betätigt diese Gabe. Sie sind sich dessen nicht bewusst, aber sie betätigen sie selbst. Nun, mir wurde erzählt, dass gestern ein Mann auf der Plattform stand, Bruder Josef, erzählte mir, als er mich traf, dass der Mann, als er hinaufkam, dachte ich zunächst, er sei taubstumm. Ich sagte, wie geht es dir? Etwas in der Richtung. Ich habe es vielleicht nicht richtig wiedererzählt. Ich nehme nur, was man mir erzählt. Ich habe das Tonband noch nicht gehört. Sie sagten, der Mann stand einfach nur da und ich sagte, nun, vielleicht ist er taubstumm. Beobachtet nun die unumstrengte Gnade. Das ist wie der Wahnsinnige auf der Plattform. Das ist wie der Hexenmeister in Afrika, der dasteht mit Knochen in den Fingern, um dich herauszufordern. Seht ihr? Gnade greift dann ein. Ihr braucht euch keine Sorgen darum zu machen. Es gibt keine Sorge deswegen. Gnade greift ein. Gott erfasst, was ihr nicht erfassen könnt. Da stand ein Mann. Ich sagte, nun, vielleicht ist er taubstumm. Und plötzlich erschien eine Vision vor meinen Augen. Ein Wecker klingelt. Der Übersetzer. Entschuldigt bitte, das war ein Wecker. Das sollte bedeuten, herunterzukommen und anzufangen. Ich wusste, dass ihr es mitbekommen würdet. Sie gaben mir eine Armbanduhr mit Wecker, aber ich hoffe, dass es noch nicht die Zeit ist, zum Schluss zu kommen. Ich werde mich erkundigen. Der Mann stand also da, die Vision. Ich sah Finnland, glaube ich, oder irgendetwas. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber was immer es auch war, sie sagte, dass ich ihm sagte, er sei ein Finne. Und er sagte, Bruder Branham, mach den Klang der finnischen Sprache nach, der Übersetzer. So ungefähr, dass er ein Finne sei. Nun, Josef hier sagte, dass das ungewöhnlich für ihn war, dass er wusste, welche Nationalität der Mann war. Gott in seiner Gnade zeigte das. Ein Dialog zwischen Bruder Branham und Bruder Madsen Bosé, der Übersetzer. Es war das, dass du nicht ein Wort zu dem Mann gesagt hast, der Übersetzer. Jawohl. Dann sagtest du, ich dachte, du seist taubstumm, aber dann sagtest du, nein, du bist nicht taubstumm, du verstehst nur kein Englisch. Der Übersetzer. So war es, so war es, so war es, der Übersetzer. Das war es. Und ich konnte nicht herausfinden, wie du das wissen konntest, der Übersetzer. Ich auch nicht, ich tat es auch nicht. Aber dann sagte er ihm, dass er, ich glaube, ein Leberleiden oder so etwas habe. Ein Herzleiden, der Übersetzer. Ein Herzleiden. Du sagtest ihm, er sei Finne, ein Prediger und habe ein Herzleiden, der Übersetzer. Ich frage mich, ob der Mann heute zufällig im Gebäude ist und ob jemand, der in seiner Nähe sitzt, falls sie Finnisch können, wenn das richtig ist, hebe bitte die Hand. Falls der Mann heute Abend hier im Gebäude ist, der Finne, der gestern Abend hier war. Ich wollte nur, ich kannte den Mann, der Übersetzer. Oh, du kanntest den Mann. Ja, ich kenne den Mann, deshalb weiß ich, dass es richtig war, der Übersetzer. Ich dachte, er sei vielleicht den ganzen Weg von Finnland hierher gekommen, nur um für sich beten zu lassen oder so. Er ist seit ein oder zwei Jahren hier, aber er war nicht mehr jung, als er kam, deshalb hat er nie Englisch gelernt, der Übersetzer. Oh, ist es so? Er hält finnische Versammlungen oben in Waukegan, Illinois, der Übersetzer. Nun, ich nehme an, er ist wohl nach Hause zurückgekehrt. Nun, als Jesus hier auf Erden war und er war Gottes gesalbtes Sprachrohr, glaubt ihr das? Er war der eingeborene Sohn Gottes und Gott war in Christus und versöhnte die Welt uneingeschränkt mit sich selber. Glaubt ihr das, die ihr die Bibel studiert? Er war Emmanuel. Es gibt keinen von uns, der je an die Stelle treten könnte. Nein, nein, er war Gottes heiliger, von der Jungfrau geborener Sohn und wir werden das niemals sein. Niemals werden wir imstande sein, solche Dinge zu tun, denn er war es. Aber jetzt, er hat verheißen, dass wir die Dinge, die er tat, ebenfalls tun werden, weil wir angenommene Söhne und Töchter werden würden durch ihn. Stimmt das? Nun, das gilt für jeden von uns. Jeder Gläubige wird ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Stimmt das? Nun, als die Frau mit dem Blutfluss sein Gewand berührte, das ist wie durch das Loch spähen. Seht ihr? Er spürte, dass Kraft von ihm ausging. Er wurde schwach, aber er wusste nicht, was geschehen war. Jemand hatte ihn im Glauben berührt. Er fragte, wer es gewesen war, aber alle leugneten es. Was war also geschehen, nachdem er das tat? Warum sah er sich um, bis er fand? Nun, wie wusste er, dass sie es war? Das ist die Frage, die ich euch vorlegen möchte. Wieso kannte er sie? Nun, lasst mich als ein Bruder versuchen, dies zu erklären, wieso er sie kannte, denn wenn irgendjemand das getan hat, ich kann es sagen, von den Versammlungen hier, von der Betätigung des Heiligen Geistes, wenn irgendjemand gesegnet worden ist, es scheint einfach, als ob euch etwas dahinzieht und ihr kommt zu der Person. Dann, gerade über der Person, ihr seht sie, was ihnen passiert ist und was mit ihnen verkehrt ist. Und dann seht ihr hin und seht, es ist dieselbe Person. Es ist wie eine breite Straße oder wie ein Kanal, der tätig wird zwischen der Person und euch. Ich glaube, das ist es wie, er hat es nie erklärt. Ich glaube, das ist es wie er es wusste, weil der Heilige Geist in ähnlicher Weise wirkend, auf diese Weise muss es verstanden werden. Ungefähr so. Manchmal sagt man, die Frau, die dort sitzt und den grünen Hut aufhat oder etwas Ähnliches. Du hast an dem und dem gelitten. Du kommst aus einem bestimmten Ort. Ihr hört dem zu. Seht, ihr seid genau in der Vision, beobachtend, was stattfindet. Und dann seht ihr sie, vielleicht noch einmal zurückgebracht und es ist Licht um sie herum und alles. Und dann sagt ihr, sie ist geheilt. Es ist so, spricht der Herr. Der Herr, der die Vision zeigt, ist einfach, euer Glaube an ihn gebraucht mich als ein Sprachrohr, um zu euch zu sagen, was ihr möchtet, dass er zu euch sagen soll. Seht ihr, was ich meine? Nun, das ist nur der zugelassene Wille Gottes zu wirken. Ich sage dies in Ehrfurcht. Die Stunde ist nahe herbeigekommen, wenn ich euch sage, was die Vision des Herrn mir zeigte, dass dieses schließlich zurücktreten wird. Platz machen für etwas, das weit darüber hinausgeht. Und dazu möchte ich heute Nachmittag kommen. Nun, die Person, die das tut, wenn sie daran glauben, werden sie gesegnet und gesund werden. Nun nicht, wenn sie geheilt werden, sondern ihr Glaube hat Gott berührt und nahm die Heilung an, die schon vor 1900 Jahren für sie bereitgestellt wurde. Es ist nicht so, dass es irgendetwas mit ihrer Heilung zu tun hat. Es war nur ein Sprachrohr, um zu sprechen. Wie könnte irgendwo in der Bibel, ich vergleiche mich nicht mit einem Propheten. Nein, keineswegs. Nein, ich bin nur ein armer Sünder, aus Gnaden errettet, aber durch die Gabe, die der Herr den Propheten gab und sie zu Propheten machte, wurden sie Gottes Sprachrohr. Sie hatten das Wort des Herrn und kein Prophet hat je etwas aufgrund seines eigenen Verlangens getan. Er tat es erst, nachdem Gott es ihnen geheißen hatte. Das stimmt. Auf diese Weise hat auch der Sohn Gottes, als er kam, er, der Gott der Propheten war, gesagt, ich tue nur, was der Vater mir zu tun gebietet. Das stimmt. Es muss nur durch göttliche Kraft kommen, um im Fleisch geoffenbart zu werden. Und Christus war Gottes Sprachrohr auf Erden. Hat das jeder verstanden? Nun, zum Beispiel bin ich manchmal zu Hause. Jean, Leo und die, zu denen ich gestern Abend sprach, sie sitzen hier, Bruder Biele, und viele von ihnen, die mich kennen. Zu Hause würde ich durch das Haus gehen, ohne an etwas zu denken. Vielleicht setze ich mich im Zimmer hin und da kommt eine Vision. Vielleicht bleibt sie eine kleine Weile unbeweglich stehen. Und dann sagt er, nun, du wirst in ein paar Minuten einen Telefonanruf haben und du wirst in diese Stadt gehen und wenn du in diese Stadt gehst, wirst du zu einem bestimmten Ort gehen. So wird es sein. Du wirst in den Raum hineingehen und wirst deinen Hut ablegen oder die Dame wird deinen Hut auf das Bett legen, aber dort soll er nicht liegen. Er soll auf dem Tisch liegen und eine andere Dame wird auf diese Art und Weise hereinkommen. Ihr werdet es alles ganz genau so geschehen sehen, wie es geschehen soll. Und wenn ich eines dieser Dinge versäume, wird es nicht geschehen. Es muss ganz genau auf dem Moment in der Zeit sein und alles positionsgemäß dasselbe, denn es ist eine Vision. Es muss sich vollkommen verwirklichen. Wenn es das tut, muss es geschehen. Es hat nie versagt. Nun, das ist, Wenn Gott seine Gabe gebraucht, das schwächt mich nicht, das stört mich nicht. Nun, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckte, war das ein weit größeres Wunder als das, das an der Frau geschah, die sein Gewand berührte und vom Blutfluss geheilt wurde. Gebt ihr das zu? Er sagte kein Wort davon, dass er schwach wurde und Kraft von ihm ausging, denn Gott gebrauchte seine Gabe. Das ist diese Art von Visionen. Das ist die Art von Visionen. Aber wenn Menschen die Gabe Gottes gebrauchen und was mich schwächt auf der Plattform, seid ihr ihr selbst. Das bewirkt es. Ihr selbst setzt sie in Tätigkeit. Aus dem Grunde wird Kraft entzogen. Entweder seid ihr es, die Gottes Gabe gebrauchen, oder Gott gebraucht seine Gabe. Nun, im Vergleich würde ich sagen, wenn ihr mich fragt, was ist drin? Nun, es ist eine Giraffe. Was siehst du noch? Nun, man wird müde. Es ist etwas anderes, das man sieht. Nun, wenn Gott möchte, dass ihr wisst, was stattfinden soll, nehmt ihr euch einfach auf und erhebt euch über die ganze Sache und sagt, hier ist die ganze Arena, hier ist das ganze Bild. Du wirst dies tun und dann das. Und dann setzt er euch wieder unten ab. Er hat euch hochgehoben mit seinen ewigen Armen und Schwingen und es gibt nichts in der Welt. Ihr kommt wieder herunter und fühlt euch danach, den Sieg auszurufen. Aber das war es. Nun, die meisten Menschen denken, dass jemand, der Visionen sieht, göttlich sein sollte. Nein, keineswegs. Nein, es ist niemand göttlich als Gott allein. Das ist alles. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen Unterschied zwischen irgendeinem von uns. Wir sind alle Sünder, aus Gnaden gerettet. Nicht einer steht über dem anderen. Nur einem wurde etwas gegeben und er wird antworten müssen, was er mit dem Talent gemacht hat, das ihm gegeben wurde. Das stimmt. Jeder muss darauf antworten. Nun, ich mag euch eine Vision erzählen, die vor kurzem stattgefunden hat. Bruder Josef hat mich gebeten, es zu tun, damit die Menschen, die hier im Gebäude sind und keine Ausgabe dieser Zeitschrift bekommen konnten, es verstehen. Am Anfang, als ich ein Knecht des Herrn wurde, um für seine kranken Kinder zu beten, ihr kennt die Geschichte, wie er zu mir sagte, ich sei dazu geboren, für kranke Menschen zu beten. Nun, ihr sagt, das habe ich viele Male von verschiedenen Leuten gehört. Das ist in Ordnung, ich kann nicht für jemand anderes antworten. Ich muss für mich selbst antworten und ihr müsst für euch antworten. Nun, das ist wahr. Dann, als er mir das sagte, wusste ich, dass in diesem Dienst viele Dinge in Erwägung gezogen werden müssten. Zum Beispiel Geld. Nun, ich habe Gott das Versprechen gegeben, dass ich das Geld der Leute nicht nehmen würde. Ich würde ihn bitten. Ich wollte das Geld der Leute nicht, aber ich wusste, dass mir viel Geld gegeben werden würde und ich würde es ablehnen müssen. Ich habe ihm also gesagt, solange er meinen Wegen Glück und Gedeihen schenkt, so dass ich nicht um Geld zu betteln hätte, würde ich auf dem Missionsfeld bleiben, solange er mir Gedeihen schenkt. Aber wenn es dahin kommt, dass er mich so weit versäumt, dass wir betteln müssten und Stunden brauchten, um Opfer zu erheben, wie ich es viele Male in meiner eigenen denominationellen Gemeinde, zu der ich damals gehört hatte, gesehen hatte, dann, sagte ich, würde ich das Missionsfeld verlassen. Er segnete mich ungefähr 9 Jahre lang, aber in Kalifornien sah es so aus, als ob mein Dienst irgendwie abzufallen schien. Der Posteingang ging zurück, es sah aus, als seien die Menschen nicht daran interessiert. Nun, ich dachte, mein Gott, das ist alles in deinen Händen. Wo ich sonst ungefähr 1000 Briefe am Tag bekam, nahm das ab. Es ging zurück auf 600, dann 500, dann 400, dann 300 bis ungefähr 175 und weiter hinunter, bis es vielleicht nur noch 75 am Tag waren. Ich dachte nun, ich frage mich, was geschehen ist. Ich weiß nicht, ob ich etwas getan habe. Falls ich etwas getan habe, um der Leute willen, tut es mir leid. Natürlich, dachte ich, habe ich nicht. Ich verkaufe nichts. Das Einzige, worum die Leute schreiben, sind Gebetstücher und die verkaufen wir nicht. Wir schenken sie ihnen. Vielleicht, o Herr, bist du im Begriff, die Dinge zu ändern. Ich ging nach Kalifornien und ich machte mit der Versammlung ungefähr $15,000 Schulden. Und als ich von dort am Abend wegging, bat ich Billy, es mir zu sagen und die lieben Menschen, die das unterstützten, sie sicherten es ab und es war sehr, sehr gut. Aber das war nicht das Versprechen. Ich versprach Gott, was ich tun würde. Und nachdem ein lieber Bruder mich mit nach Hause genommen hatte, an dem Abend zu einer kleinen Hütte, wo ich mich aufhielt, ging ich hinaus auf den Berg für mich allein ungefähr um 2 Uhr morgens. Und wir sollten ungefähr um 4.30 Uhr aufbrechen. Und ich betete. Der Mond schien hell herunter. Ich kann es genau vor mir sehen. Es war im letzten Herbst. Ich sagte, himmlischer Vater, nun muss ich das Missionsfeld verlassen. Ich gehe nach Hause und was immer du möchtest, dass ich von nun an tun soll, offenbare du es mir. Ich konnte es Billy und den anderen nicht sagen. Ich wollte es ihnen nicht sagen. Ich wollte es meiner Frau nicht sagen, aber ich sagte, ich werde es ihnen sagen, wenn wir nach Arizona kommen. Nun, dann sagte ich, ich werde warten, bis wir zu dem großen alten Staat Texas kommen, wo meine Mutter herkommt. Ich sagte, ich würde es ihnen dort sagen. Und als ich dort ankam, ich sagte es ihnen, als wir nach Jeffersonville, Indiana kamen. Nun, Billy sagte, Papa, sei lieber vorsichtig, was du tust. Sagt nicht die Bibel, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige? Ich sagte nichts vom Predigen des Evangeliums. Ich meine die evangelistischen Versammlungen. Schau, Billy, Gott hat überall auf dem Missionsfeld Männer. Er braucht mich dort draußen nicht. Ich kann hingehen und meine Arbeit wieder aufnehmen, kann seelsorgerliche Arbeit tun, wieder der Pastor der Gemeinde sein oder so etwas. Ich mag hingehen und das alte Theater dort mieten und eine internationale Sonntagnachmittagversammlung halten und eine Radioübertragung oder so etwas. Ich sagte, ich kann nicht ganz auf einmal aufhören, denn meine Ausgaben zu Hause belaufen sich auf ungefähr $100 am Tag. Also kann ich nicht aufhören mit dem Büro und den Dingen. Ich kann einfach nicht zumachen, weil es nicht geht. Und dann sagte meine Frau, Billy, ich hoffe, du weißt, wovon du sprichst. Ich sagte, nun, ich weiß eins. Als ich einmal zu einer Versammlung hierher kam, und ihr kennt die Geschichte alle, ich hatte diesem lieben kleinen schwedischen Freund von mir, Bruder Bose, versprochen, dass ich kommen und 2 Tage lang bei ihm predigen würde in der Philadelphia-Gemeinde, wenn diese Versammlung vorüber wäre. Und mir wurde gesagt, wenn ich das tun würde, könnte ich kein Sprecher sein. Ich konnte meine Wahl treffen. Ich sagte, ich werde zu meinem Wort stehen. Und ich ging zu Bruder Joseph, ganz genau. Ich würde es wieder tun. Ein Mann, der sein Wort nicht hält, ist nicht sehr gut. Auf diese Weise halte ich es mit Gott. Er gibt das Wort und ich glaube jedes Wort davon. Und wenn er es nicht halten würde, wäre er nicht Gott für mich. Er muss sein Wort halten, glaube ich. Und er wird es tun und ich weiß das. Nun, als ich an dem Abend zu Bett ging, nachdem wir nach Hause gekommen waren, weinte meine Frau. Sie sagte, Billy, ich habe Angst, dass du einen Fehler machst. Du weißt, ich möchte dich hier zu Hause bei den Kindern und mir haben. Aber, sagte sie, Bill, sieh, was dadurch bewirkt wurde. Es hat eine weltweite Erweckung eingeleitet und ich kann nicht sehen, wie Gott dich vom Missionsfeld wegnimmt. Ich sagte, ich habe es ihm versprochen. Sie sagte, aber er hat es dir nie gesagt. Aber, sagte ich habe es ihm versprochen. Siehst du, das ist es. Ich habe es ihm versprochen und ich werde ihm gegenüber mein Wort halten. Wenn ich es meinem Bruder gegenüber halte, werde ich es sicherlich meinem Erretter gegenüber halten. Ich ging also zu Bett und schlief die Nacht sehr gut durch. Am nächsten Morgen wachten wir gegen 6 Uhr morgens auf und ich war gerade im Begriff aufzustehen. Sie war auf der anderen Seite. Ich habe mir so das Gesicht gerieben und gesagt, nun, ich werde heute die öffentliche Dienstleistungsgesellschaft anrufen und fragen, ob ich meine alte Arbeit wieder haben kann. Und wenn sie mir keine Arbeit geben, Mr. Wood ist ein Unternehmer. Ich werde einfach mit ihm gehen und er und ich werden einige Gebäude abreißen oder so etwas. Ich muss arbeiten, weil ich arbeiten gehen muss. Das Geld muss beigebracht werden und ich habe $15.000 Schulden. Dann sagte ich, was kann ich tun? Ich muss das zurückzahlen, egal wie sehr sie dafür die Haftung übernehmen. Ich werde das zurückzahlen. Das stimmt. Sie sagten, also willst du Mr. Barr anrufen? Ja, ich werde ihn anrufen und fragen, ob ich meine Arbeitsstelle wiederhaben kann. Und wenn jetzt ein anderer diese Arbeit hat und sie ihm keine bessere Arbeit geben können, dann werde ich mit Bruder Wood gehen und wir werden anfangen, Gebäude zu bauen oder so etwas. Ich werde ihm helfen, wenn ich nämlich vom Missionsfeld gehe, wird das auch ihn herunterbringen. Und er kann wieder als Unternehmer arbeiten und wir können mit der Arbeit beginnen. Dann sagte sie, ich hoffe sehr, dass du weißt, wovon du sprichst, Bill. Ich sagte, nun ich. Und ich schaute von der Decke herunterkommend. Oh, ich kann vielleicht nicht erwarten, dass sie das versteht, aber das ist etwas, das, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, vielleicht macht er es uns dann verständlich. Hier kam etwas sich bewegend. Ich sah zwei kleine, dunkelgesichtige Kinder herunterkommend, einen kleinen Wagen ziehend, und ich sagte, Liebling, sieh, was da kommt. Ich war da schon weg. Sie sagte, wovon sprichst du? Ich konnte sie hören, aber ich konnte ihr nicht antworten. Und diese kleinen Kinder kamen auf mich zu, klein, langes Haar und schwarze, dunkle Augen, braune Gesichter, kamen sie auf mich zu, gegangen. Ich sah dann, ich begann mich an den Kindern vorbei zu bewegen und ich sah Mr. Argenbright, meinen Bruder, der viele Male mit mir nach Übersee gegangen ist. Ich sah ihn dort stehen und mich anschauen. Ich bewegte mich auf ihn zu. Nun, ich konnte meine Frau noch immer in dem Raum herumgehen hören. Ich sage dies, damit ihr es versteht. Es mögen nicht die richtigen Worte sein, nur damit ihr es versteht. Diese Dimension, in der ich war, ich hatte mich dann hinausbewegt in eine andere. Ich konnte sie nicht mehr gehen hören. Es war vorbei. Ich sah Mr. Argenbright, seine kleinen Besonderheiten, die Art, wie er seinen Kopf hält und irgendwie lächelt, während er mich anblickt. Er sagte, Bruder Branham, wir haben überall Karten ausgegeben, wir haben einen Weg für dich, um hinein und hinaus zu gehen, alles ist bereit. Ich sagte, in Ordnung, Bruder Argenbright, welchen Weg soll ich gehen? Er sagte, geh nur weiter. Ich ging weiter und kam an einigen Predigern vorbei. Dann ging ich ein wenig weiter und kam in ein großes panoramahaftes Ding und alles Mögliche. Es sah aus wie Sitzgelegenheiten für Tausende von Menschen. Gerade dann hörte ich jemanden sagen, die Versammlung ist entlassen. Nun sagte ich, wer hat sie entlassen? Wie kommt es, dass sie entlassen wurde? Ich war verärgert und sagte, warum ist sie entlassen? Was ist geschehen? Der Regen sprühte und etwas sagte mir, daran wirst du es wissen. Dann sagte ich, nun, ich tue es nicht. Und dann ging ich tiefer in die Vision hinein und als ich das tat, stand ich da mit, wisst ihr, mit dem Schuh eines kleinen Babys von ungefähr einem Jahr alt. Ihr kennt das kleine Schnürloch. Es war kein Stiefelchen, sondern ein Schuh. Und ich hatte einen Schnürsenkel in der Hand und versuchte, in dieses kleine, ein Achtel Zoll große Schnürloch einen ungefähr halb Zoll starken Faden einzuziehen. Einfach angestrengt, arbeitend in dem Versuch, den Halbzoll starken Faden durch das ein Achtelzoll große Schnürloch zu drücken. Und ich zerfranste das Garn, den ganzen Faden entlang, in dem Versuch, ihn so dadurch zu drücken. Und er ging einfach nicht durch. Der Faden war am Ende ganz ausgefranst. Nun, gerade dann hörte ich jemanden hinter mir sagen, verstehst du nicht, dass du Babys keine übernatürlichen Dinge lehren kannst? Ich sah mich um und es war hinter mir. Ich erkannte die Stimme. Er sagte, du benutzt das falsche Ende des Fadens. Und ich sah hinunter auf das Ende des Fadens, das auf dem Boden lag. Ein großer Haufen von Faden und es lief aus in einem netten ein Achtelzoll, so dass es durch das Loch ging. Ich sagte, ich verstehe. Und als ich hineinreichte, um den Faden aufzunehmen, wurde ich wieder weggenommen. Nun, schreibt euch dies auf, beobachtet, wie es in Erfüllung geht. Seht, und als ich begann hinunterzulangen, war ich wieder weg. Als ich dann zu mir kam, stand ich an der Seite eines wunderschönen Sees, ungefähr so wie euer See hier draußen zur Sommerzeit, wenn es richtig schön und grün ist. Es waren Fischer um den ganzen See herum und sie fischten, aber sie fingen kleine Fische. Ich sah hinaus in den See und diese schönen, großen Regenbogenforellen waren da draußen. Und ich sagte, ich weiß, dies ist eine Vision, aber ich kann diese Forellen nicht verstehen. Aber ich sagte, du weißt, ich glaube tief in meinem Herzen, dass ich jene fangen kann. Ich hob also den Faden auf, aber statt, dass es ein Faden war, war es eine Angelrute. Und gerade dann sagte er hinter mir, nun, ich werde dich fischen lehren, wie jene zu fangen sind. Er nahm also, er sagte, mach den Köder fest. und so machte ich schnell den Köder fest. Er sagte, nun wirf weit hinaus. Hört nun genug zu. Weit hinaus, ins Tiefe. Wenn du das tust, nun lass den Köder zuerst hinuntersinken. Und dann, sagte er, ziehe langsam daran. Nun, das ist wirklich die Technik eines Fischers. So, sagte er, wenn du es dann tust, wirst du ein Knabbern daran spüren, aber sag niemanden, was du tust. Behalte es für dich. Wenn du dann wieder ein Knabbern spürst, ziehe nur ein klein wenig, aber nicht zu sehr. Und dann wird es von den kleinen Fischen hinwegziehen. Und wenn sie sich zerstreuen, wird das die Aufmerksamkeit der großen Fische erregen und sie werden danach schnappen. Auf diese Weise wirst du sie fangen. Wenn sie dann zum dritten Mal anbeißen, mache deinen Haken zum Fang bereit. Ich sagte, ich verstehe. Er sagte, aber bleibe ruhig. Erzähle es niemanden. Halte Ruhe. Ich sagte, in Ordnung. Ich hatte den Köder in der Hand und es stellte sich heraus, dass all diese Fischer Prediger waren. Und sie alle kamen herbei, sagen, Bruder Brennem, ich weiß, du kannst Fische fangen. Oh, natürlich, das bewirkte, dass ich mich sehr gut fühlte und ich sagte, oh ja, ich bin ein Fischer, ich kann Fische fangen. Und ich sagte, nun, so muss man es machen, man wirft weit hinaus und ich warf hinaus ins tiefe Wasser. Und ich sagte, nun, diese kleinen Fische sind Feinbrüder, aber wir wollen auch die großen, seht ihr? Wenn er hinabsinkt, nun seht, da ist er, ungefähr da, wo er sein soll. Nun seht, dort sind diese kleinen Fische. Wenn es sich wieder anspannt, zieht mit einem kräftigen Ruck. Und als ich das sagte, zog ich den ganzen Köder aus dem Wasser heraus und als ich das tat, fing ich einen Fisch. Aber ich fragte mich, wie er den Köder je in den Mund bekommen hatte, denn es sah so aus, als spanne sich die Haut gerade über den Köder. Er hatte ungefähr dieselbe Größe wie der Köder. Ich dachte, ach du liebe Zeit. Gerade da trat dieser eine, der hinter mir gesprochen hatte, vor mich hin. Es war er, der Engel des Herrn. Er hatte seine Hände gefaltet. Er sah mich an und sagte genau, was ich dir sagte, nicht zu tun. Ich sagte, ja, das stimmt. Er sagte, siehst du, der erste Zug war, als du den Menschen deine Hände auflegtest und ihnen sagtest, was ihr Anliegen war. Der zweite Zug, als du die Geheimnisse ihrer Herzen kanntest, wie ich dir sagte, anstatt es für dich zu behalten, hast du versucht, alles darüber zu erklären und den Menschen zu erzählen. Und als du es tatest, sagte er, wusstest du selbst nichts darüber und wie konntest du es erklären? Du hast verursacht, dass eine große Menge von fleischlichen Nachahmungen aufgekommen ist und du siehst, was du gemacht hast. Ich sagte, Herr, es tut mir leid. Oh, es tut mir so leid, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich zog so an der Leine und versuchte, die Leine gerade zu ziehen. Und er sah mich an und sagte, sieh zu, dass sich deine Leine nicht verwirrt in einer solchen Zeit. Ich dachte, vielleicht gibt ihr mir noch einen Versuch. Und ich sagte, ich werde gewiss vorsichtig sein. Und war dabei, meine Leine aufzuwickeln und sah, dass sie sich ordentlich aufwickelte. Und als er das dann sagte, fühlte ich, wie ich höher ging, weit hinauf. Als ich abgesetzt wurde, war ich unter und aufrechtstehend über einem großen Zelt. Ich habe niemals solch ein Zelt gesehen. Es schien, als machte ich gerade einen Altarruf unten am Altar. Und als ich da unten war, schaute ich hin und da waren hunderte von Leuten, die weinend um den Altar herumstanden, weil sie den Herrn Jesus angenommen hatten. Sie weinten einfach laut heraus. Ich sagte, oh, das gefällt mir besser so. Und ein wirklich gütiger Herr ging hinaus auf die Plattform und sagte, während Bruder Brennem für nur ein paar Minuten ausruht, werden wir die Gebetsreihe aufrufen. Jeder, der eine Gebetskarte hat, beginnt mit einer bestimmten Nummer, stelle sich dort hinüber zur Rechten. Nun, ich sah die Gebetsreihe. Es sah aus, als gingen sie um das ganze Zelt herum und hinaus und die Straße hinunter, solch eine Gebetsreihe. Ich sah hinüber, es war dann zu meiner Linken. Und dort würde es zu meiner Rechten sein, wenn ich auf der Plattform stehen würde. Würde es so sein. Es war dort ein Stück Plane gespannt und hinter dieser Plane war ein kleines viereckiges Gebäude. Ungefähr 12 Fuß breit und 20 Fuß lang. Nun, ich stand und schaute darauf. Ich sah, wie sie eine Frau auf einer Tragbare brachten, und da war eine Frau, die ihren Namen und so weiter auf Papier aufschrieb, und dann war da jemand, der kam und holte sie und schob sie hindurch. Der nächste Mann, der durchkam, war auf Krücken. Ich sah sie durch das kleine Gebäude gehen, und an der Außenseite kam die Frau heraus, so laut schreiend, wie sie nur konnte, ihre Tragbare schiebend. Dann war da eine andere Frau auf der anderen Seite. Es schien eine dunkelhaarige Frau zu sein. Sie sagte, was ist geschehen? Und sie sagte, ich weiß es einfach nicht. Ich könnte es dir nicht sagen, was geschehen ist. Ich bin 20 Jahre lang gelähmt gewesen und sehe, ich fühle mich, als sei ich nie krank gewesen. Gerade dann kam der Mann heraus, hüpfend und springend, mit den Krücken in der Hand. Ich sah mir das an, gerade dann. Hier ist nun etwas, achtet genau darauf. Es ist ein Unterschied zwischen dem Engel des Herrn und dem Licht. Denn ich hörte etwas sich bewegen, wie es das tut, wenn es abends auf die Plattform kommt. Ungefähr wie ein Hu, 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 wie ein Feuer um sich greift, wie eine lodernde Flamme. Es verließ mich und ging genau über der Versammlung dahin und ging und stand über dem kleinen Gebäude und ließ sich dann darauf nieder. Und als es das tat, sagte der eine, der bei mir, hinter mir stand, dieselbe Stimme, die Stimme des Engels. Er sagt, ich werde dir darin begegnen. Und dies ist der dritte Zug, aber niemand wird etwas darüber wissen. Ich sagte, nun, ich verstehe nicht, warum da drinnen, warum dort. Er sagte, es wird dieses Mal kein öffentliches Schauspiel sein. Ich sagte, ich verstehe nicht, warum in dieses Geheimzimmer hineingegangen wird. Er sagte, steht nicht geschrieben von unserem Herrn, wenn du betest, verhalte dich nicht wie die Heuchler, die gerne von den Menschen gehört werden, sondern geh in dein Kämmerlein und bete zu dem Vater, der ins Verborgene sieht, und er, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Es ist vollkommen gemäß der Schrift. Jedes Mal ist es das. Ich sagte, ich verstehe. Dann nahm er mich an diesen Ort, setzte mich ab in dem Raum, wo ich war, und dann sagte er mir, was ich beim dritten Mal machen sollte. Nun, christliche Freunde, wenn ich diese Welt verlasse, wird das noch in meiner Brust sein. Ihr aber schreibt euch meine Worte auf, was geschehen wird. Das war vor 5 Monaten. 6 sind es nun. Und wir hatten keine Ahnung, dass wir je hierher nach Mexiko gehen würden. Aber ich dachte, ich würde nach Phoenix gehen und unser lieber Freund und Bruder, der für die Kranken betet, Bruder Allen, er ging da hinein und sagte, nein, ich werde hier bleiben, deshalb werde ich nicht weggehen für den Teil meines. Nun, ich ging deshalb nicht hinein mit meinem Bruder, ich tue das einfach nicht. Also, ich kenne Bruder Allen nicht, aber trotzdem ist er dort draußen in dem Werk des Herrn. Sie sagten, nein, er wollte dort bleiben. Ich sagte, nun, die Brüder haben mich gerufen, die Gesellschaft dort, die Predigergruppe, wo ich Bruder Roberts Stelle einnehmen sollte, während er in Australien ist. Ich sagte, nun, das ist in Ordnung, wenn Sie dort jemanden haben, Bruder Allen, der für die Kranken betet. Ich wollte nicht gehen, das wäre nicht brüderlich. Also sagte ich, nun gut. Bruder Argenbright rief mich ein paar Tage später an und sagte, Bruder Branham, ich habe mit Bruder Moore gesprochen, warum gehen wir nicht hinunter nach Mexiko? Ich sagte, oh, Baron von Blomberg, und Sie alle haben versucht, mich nach Mexiko mitzunehmen. Mir liegt nicht daran hinzugehen. Lasst uns nur irgendwo eine amerikanische Versammlung haben. Und ich sagte, ich wollte dort das Zelt zum ersten Mal aufstellen. Er sagte, warum nicht nach Mexiko hinübergehen? Und ich sagte, nun gut, denkt darüber nach. Es war noch ein anderer Mann dort unten, und er rief an und sagte, die Versammlungen sind alle für dieselbe Zeit anberaumt. Sie halten sie in einem großen Auditorium dort unten. An dem Abend war ich bei Bruder Wood, und ich dachte, du weißt, dass das stimmt. Kleine, dunkelgesichtige Kinder sahen aus wie Indianer. Das ist, was die Vision war. Und dann sagte ich, merkwürdig ist nur, dass es panoramahaft sein sollte und irgendetwas über ein Entlassen. Ein paar Tage später rief Bruder Argenbright an und sagte, Bruder Branham, wir haben die große Stierarena und die mexikanische Regierung steht hinter dir. Es ist das erste Mal in der Geschichte Mexikos, dass ein Nicht-Katholik je von der Regierung unterstützt wird. Ich sagte, das ist wunderbar. Und ich sagte, nun, etwas ist im Begriff zu geschehen. Es kommt Ärger auf uns zu. Wisst ihr, als wir nach Mexiko hinuntergingen und uns fertig machten und zu der Stierkampfarena hinausfuhren, hatte jemand, es regnete auf dem Wege, als wir hinausfuhren, und jemand hatte die Versammlung entlassen und sie wissen noch nicht, wer es war. Das stimmt genau. Dann kam ich zurück nach Hause, ich flog am zweiten Tag zurück. Bruder Moore sagte, Bruder Branham, ich werde es herausfinden, wir konnten nicht einmal einen Prediger dazu hören. Niemand wusste etwas darüber, und Bruder Moore sagte, Bruder Branham, so viel wie ich dir gefolgt bin, wenn ich dir nicht bis jetzt geglaubt hätte, würde ich es auf jeden Fall jetzt tun. Ich sagte, das stimmt. Wir kamen also zurück. Und dann hörte ich, dass Mr. Argenbright auf dem Weg war, um mich aufzusuchen, und ich ging hinaus zu meiner Höhle und fragte den Herrn, was? Er zeigte mir noch eine Vision. Er sagte, toter Fisch lag da. Und er sagte mir, was es war. Er sagte, geh hin, dies ist wirklich nicht die Zeit, aber ich werde es segnen. Ich ging dorthin zurück und ungefähr 40 oder 50.000 Menschen kamen zu Christus. Ein totes Baby wurde von den Toten auferweckt und große Dinge sind geschehen. Nun, ich warte auf die Stunde. Ihr könnt euch vorstellen, wie unbedeutend dies zu sein scheint, dass diese Dinge stattfinden. Diese großen Dinge, die schon stattgefunden haben. Vor ein paar Abenden, nicht wissen, wie viele waren in der Philadelphia-Gemeinde, als sie mich sagen hörten bei einer bestimmten Person, verflucht sei die Person, die ihre Augen erhebt, während ich für diese blinde Frau bete. Das ist es, was ich tat. Der Herr ist im Begriff, sein Volk in einem großen, wunderbaren Etwas zu besuchen, Freunde. Es muss ein Geheimnis in meinem eigenen Herzen bleiben, aber wie ihr mich kennt und mir glaubt, mich liebt und mich als Knecht Gottes respektiert, denkt nur daran, dass ich euch sage, eine Segnung ist auf dem Wege. Das stimmt, sie kommt und es wird nicht schwächend sein, es wird mich nicht mehr schwächen und es wird weit über das hinausgehen, was jemals hier oder zu irgendeiner anderen Zeit geschehen ist. Es ist einfach etwas, das der Herr gegeben hat. Das würde mich an Gnade glauben lassen, nach dem, was ich getan habe, den Dingen, die ich getan habe und die Weise, wie ich gehandelt habe und verurteilt war vor Gott. Und doch, wenn Gott etwas ausspricht und macht, er wird es trotzdem tun. Amen. Moses tötete einmal einen Mann, aber Gott war entschlossen. Er hielt ihn 40 Jahre lang dort, auf der anderen Seite der Wüste, aber er führte Israel zu dem verheißenen Land. Ist er nicht wunderbar? Er ist heute derselbe Gott, der er damals war. Und Freunde, ich sage dies zu euch, einem jeden von euch christlichen Gläubigen, ganz gleich, zu welcher Gemeinde ihr geht. Dort in den Studios war vor einigen Tagen ein Mann, zu dem ich sprach, ein sehr feiner Mann und seine Frau, wo Bruder Bosé und ich einige Aufnahmen für Radiosendungen machten. Und er schüttelte mir die Hand, sprach mit mir und sagte, er liebte Bruder Joseph sehr. Ich fragte, gehst du zu seiner Gemeinde? Und er sagte, nein, ich bin Methodist. Ich sagte, nun, das kann dir vergeben werden. Und so zog ich ihn ein bisschen auf. Dann sagte ich, ich wollte gerade auf dich zurückkommen. Sieh mal, Bruder, ich habe früher ein wenig geritten. Und mein Vater war ein Reiter dort oben im Arapaho-Wald. Wo wir die Rinder aufzogen, gab es nichts, das in diesen Bereich hineinkommen konnte, als nur ein Vollblut-Hereford. Absolut. Ein Hüter steht am Zaun und lässt nichts passieren, es sei denn, es ist ein reinrassiges, registriertes Hereford. Einige von ihnen kommen hinein mit einem Brandzeichen drauf, mit langen J's. Einige mit einem Querstrich W. Einige mit einem Kreis R, einige mit einem Dreifuß. Sie haben verschiedene Brandzeichen, aber sie sind alle reinrassige Herefords. So ist es. Wir mögen Methodisten, Baptisten, dies, das oder etwas anderes sein, solange ihr nur reinrassige Christen seid, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Einzige, was auf die Weide kommen kann, in die Herde. Denn durch einen Geist sind wir alle hineingetauft in einen Leib und wir werden ein Volk, eine Gemeinde mit einer Idee und einem Motiv, Jesus Christus zu verherrlichen, während wir hier auf Erden sind. Ein Himmel, stimmt das? Wir sind so dankbar dafür. Nun, meine Zeit mit euch zu reden ist um, denn ihr müsst gleich zurückeilen. Aber wie viel lieben ein Gespräch von Herz zu Herz? Es scheint, dass ihr es versteht. Wir könnten eine Stunde um die andere sprechen. Und nun sagt ihr, Bruder Branham, kannst du mir das erklären? Ich kann es nicht. Ich wünschte, ich könnte es. Es ist unmöglich. Ihr könnt übernatürliche Dinge nicht erklären. Wenn ihr versucht, es zu tun, ist es genau, wie er es mir erklärte. Ihr verursacht, dass fleischliche Nachahmungen aufkommen. Seht, ihr tut das. Es wird das tatsächliche tun und es ist ein Hindernis für den Leib Christi. Wisst ihr, was ich meine? Es verursacht Konflikte. Nun, was ihr tun müsst, ist den Herrn von ganzem Herzen zu lieben und einfach dankbar sein, dass Gott mit uns vorangeht, der auferstandene Herr Jesus Christus. Ich sage dies und mache diese Voraussage. Ich sage dies nun nicht im Namen des Herrn, ich sage dies als euer Bruder. Ich sage dies voraus und hört genau zu. Ich sage voraus, dass Amerika, die Vereinigten Staaten in diesem Jahr entweder Christus annehmen werden oder sie wird von diesem Jahr an beginnen abzusinken. Das ist für Amerika die Zeit, Buße zu tun. Und wenn es das nicht tut, ich glaube, ich sagte es ungefähr am 15. oder 16. Januar voraus, ich fühlte einfach geleitet, es zu sagen und ich bin dabei geblieben. Und ich sehe, wie die Räder sich drehen. Ich beobachte den großen, berühmten Evangelisten Billy Graham. Er kam aus Übersee zurück und er hat seine Versammlung in New York und diesen großen Orten abgehalten, um genau das Nervenzentrum und so weiter zu treffen. Ich sehe, dass Bruder Roberts aus dem fremden Land ausgewiesen wurde. Mr. Argenbright möchte, dass ich, wenn der Juni vorüber ist, nach Deutschland und zurück nach Südafrika und dorthin gehe. Aber etwas hält mich in Amerika. Mit all den anderen scheint es dasselbe zu sein. Und ich glaube, dass Amerika in diesem Jahr ihren letzten Ruf erhalten wird. Das stimmt. Ich würde es nicht wagen. Seht her, auf die Tonbandgeräte hier unten. Sie mögen in 20 Jahren noch gespielt werden. Man muss aufpassen, was man sagt. Achtet auf das, was ihr sagt, aber ich glaube das. Nun, der Herr hat es mir nicht gesagt, aber ich glaube es, dass Amerika in diesem Jahr entweder Christus annehmen oder ihn klar ablehnen wird. Und ich sage voraus, sie werden ihn ablehnen. Ich tue das. Seht, was sie dort in Florida mit Jack Coe machen. Seht, was sie überall machen. Wie könnten sie das je? Es ist sogar verfassungswidrig, einen Mann aus dem Staat zu vertreiben. Wir haben Redefreiheit. Gewiss haben wir das. Aber ehe du dich versiehst, werden sie versuchen, dem Einhalt zu gebieten. Sie werden versuchen, das Beten für die Kranken zu untersagen und es mit dem Bann zu belegen. Aber erinnert euch daran, dass wenn die Verfolgung kommt, die Gemeinde zu ihrer wirklichen Höhe kommt. Das ist immer das Beste. Jawohl, und Gott lässt es alles zusammenwirken. Einige Leute beginnen in Zungen zu sprechen, der Übersetzer. Preis sei Gott, er gibt uns den Sieg. In der Zuhörerschaft spricht man in Zungen, der Übersetzer. Hier, heute Abend, soll eine Auslegung darauf folgen. Ein jeder sei nun sehr andächtig. Die Dame, die sprach, wer immer es war, hört genau zu und lasst sie wissen, dass... Die Auslegung der Übersetzer. Nun, mit euren Häuptern gebeugt, ihr habt die Auslegung gehört. Wie viele hier möchten Christus als ihren persönlichen Retter aufnehmen und dass ihrer im Gebet gedacht würdet? Würdet ihr eure Hände gerade jetzt erheben, richtig hoch, damit wir sehen können, wer ihr seid, richtig hoch? Würdest du uns bitte auf der Orgel einen Ton angeben und uns für ein paar Momente begleiten? Während ihr jetzt eure Häupter beugt und von ganzem Herzen glaubt, während die Stimme sagte, dass es die Wahrheit ist, wenn ihr je dazu kommen wollt, kommt jetzt. Unser himmlischer Vater, wir bitten in Jesu Namen, dass dein Geist sich nun über diesem Gebäude bewegt und die Stimme ist hervorgegangen und sagte, dass dies die Zeit ist. Dies ist die Stunde und ich bitte, himmlischer Vater, indem ich all diese Hände, die erhoben wurden, sah, vielleicht 30 Hände oder mehr wurden hochgehoben, gerade eben um Christus als ihren persönlichen Retter aufzunehmen und die Botschaft hörend und wissend, dass wir in der Endzeit sind. Diese Erweckungsfeuer auf jedem Hügel, Gott verhieß, dass er in den letzten Tagen diese Dinge bewirken würde, um zu beweisen, dass er Gott ist, in unserer Mitte tuend, was richtig ist. Und große Zeichen und Wunder zeigend unter den Menschen, dass die Blinden sehen würden, die Tauben hören würden. Und es würden große übernatürliche Dienste da sein. Heute, Herr, leben wir, um es zu sehen. Und ich bitte, himmlischer Vater, dass jeder dieser armen, teuren Kinder, die ihre Hände gerade erhoben hatten, dass sie dich als ihren persönlichen Retter annehmen möchten, dass du sie aus der Sünde erretten mögest. Gewähre es, Herr. Ich bitte auch, dass während diese große Bewegung vor sich geht, der Heilige Geist ihre Herzen erneut füllen möge. Zünde ein neues Feuer in ihren Seelen an. Mögen sie, sobald das Wort ausgesprochen wurde, voller Eifer hinausgehen, nachdem sie gehört haben, dass unsere geliebte Nation das Angebot ablehnen wird. O Gott, große Reiche müssen fallen. Jedes vergängliche Ding muss Platz machen dem Unvergänglichen. O Gott, während wir dies sehen, stehen wir dort auf den alten Ruinen Roms und sehen, wie dieses große, beherrschende Land einmal als blühender Ort in der Welt dastand. Der glänzendste Ort in der ganzen Welt. Heute muss man 20 Fuß hinuntergraben in den Boden, um die Ruinen des großen Weltreiches zu finden. Dort, wo der Tempel einst stand, steht heute die Oma-Moschee. Viele der großen Könige der großen Nationen wie Alexander der Große, Griechenland und viele andere Reiche, wie sind die Königreiche zerfallen? O Gott, wir sehen die Grundlage unserer Nation zerfallen, weil sie das Evangelium ablehnen. Während große Männer durch diese Nation gezogen sind und jeden Platz durchkämmt haben, die Botschaft des Evangeliums ist hervorgegangen. Ein Geist, wie der Johannes des Täufers, nicht wundertuend oder etwas von Wundern erzählend, aber er ist durch die Nation hindurch gefegt und die wunderwirkende Kraft Jesu folgte ihm, wie sie Johannes folgte. Und doch ist es in unserer Nation so, Whisky, Tabak, Nachtclub, Sünde häuft sich überall auf. Unsere große Zivilisation zerfällt. Alles muss Platz machen, all diese Reiche müssen fallen, damit das Reich Gottes in seiner Pracht erstehen kann und das große tausendjährige Reich hervorkommen kann. Ich sah vor einigen Jahren einen alten Baum. Als Junge saß ich unter seinen großen königlichen Ästen und ich dachte, dass dieser Baum dort jahrhundertelang stehen würde und heute ist es ein Stumpf, in dem Wissen, dass alle vergänglichen Dinge Platz machen müssen. Ich auch, Herr. Einst ein junger Mann sehe ich mich selbst jetzt Platz machen. Hinüberreichen, über die Linie dort, um den Sonnenuntergang zu sehen. Heute sind viele graue Häupter in diesem Gebäude gebeugt, wo ein starke, stattliche junge Männer waren. Viele Frauen mit ihren Gesichtern gebeugt, sie haben Falten und Tränen laufen die Spur der Falten entlang in ihrem Gesicht, welches einst lieblich und schön war als junge Frau. O Gott, alles Fleisch ist wie das Gras, das Ende ist nahe. O gesalbter Gott, es nimm diese armen Menschen in dein Königreich auf. Eines Tages muss ich dort vor dem Throne stehen und Rechenschaft über meinen Dienst ablegen. Rechenschaft ablegen für diese Dinge, die du mir zu tun erlaubst. Herr, inmitten deines Volkes die Auferstehung Jesu Christi auszurufen. O Gott, ich muss dafür antworten. O Gott, brenne Eifer in mein Herz hinein mehr und mehr und Weisheit, dass ich wissen möge, wie ich dein Volk zum Herrn Jesus führen soll. Heute, Vater, hast du verheißen in deinem heiligen Wort, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und wird nicht in die Verdammnis kommen, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Viele Hände sind hier erhoben worden, Herr, viele arme, verlorene Menschen, viele von ihnen zurückgeglitten und vom Wege abgekommen. O Gott, Gewähre, dass der Heilige Geist gerade in dieser Minute bezeugt, dass diese Dinge die Wahrheit sind und dass wir in der Endzeit sind und dass sie erkennen, dass sie eines Tages hinübergehen müssen. Mögen sie Christus gerade jetzt aufnehmen, während wir unsere Häupter gebeugt haben. Ist jemand hier, der seine Hand beim ersten Aufruf gehoben hatte? Würdet ihr eure Hand jetzt erheben und sagen, ich möchte Christus dieses Mal als meinen Retter annehmen? Würdet ihr das tun? Jemand, der niemals, habt ihr beachtet, wie das Feuer das Gebäude traf, als das Wort hervorging? Ich glaube, Gott segne dich, mein junger Freund, der junge Mann, der die Hand gehoben hat. Gott gewähre meinem Bruder ewiges Leben, indem er an den Herrn Jesus glaubt. Ich frage mich, ob irgendwo auf der Empore, wenn wir sehen, dass Gott diese Dinge verheißen hat, wir sind hier, um sie in Erscheinung treten zu sehen. Wir wissen, dass Gott es verheißen hat. Und Gott ist verpflichtet, alles, was er verheißen hat, zu tun. Ist noch jemand da? Bruder Branham ruft den Menschen zu, ihre Hand zu heben und Christus als den Erretter anzunehmen. Ein Teil dieses Textes ist jetzt nicht übersetzt. Der Übersetzer. Nun, dies mag für einige von euch etwas befremdend scheinen, wie ein Wort so etwas hervorbrechen lässt und das Feuer um sich greift. Seht, es ist, weil Wahrheit darinnen ist. Ein Grundton der Botschaft. Seht ihr, dass wir in der Endzeit sind. Gott segne dich, mein Herr. Ich sehe deine Hand. Gott segne dich. Gott segne dich. Nun, ich sage euch, Freunde, es sitzen viele hier, glaube ich, die eine schreckliche Verfolgung durchmachen werden aufgrund ihres Glaubens, bevor er hinweg versiegelt wird. Gott segne dich. Möchte noch jemand seine Hand erheben? Gott segne dich dort ganz weit hinten. Ich sehe deine Hand, mein Herr. Noch jemand? Nun hebt noch schnell die Hand, während wir auf das Schlussgebet warten. Wenn ihr es tun möchtet, Gott segne dich, mein Sohn. Gott segne dich. Ich sehe deine Hand über dem Mann da drüben. Ja, Gott segne dich, Bruder. Seht, das ist wunderbar. Einfach Christus annehmen, wenn ihr eure Hand erhebt, schreibt Gott es im Buch des Lebens auf. In derselben Minute, in der ihr glaubt, dringt ihr vom Tode zum Leben, wenn ihr eure Hand hebt. Wie habt ihr eure Hand erhoben? Kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Das ist es. Gott ist hier und zieht. Ihr hebt eure Hand, ein Engel schreibt euren Namen in das Buch des Lebens, damit ist es erledigt. Nun, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, wenn ihr nur glaubt. Nun, lasst uns die Häupter noch einmal beugen. Unser himmlischer Vater, sende deinen Segen. Und ich danke dir, Vater, für diese große Menge von Menschen, die gerade Christus angenommen hat. Nun, ich danke dir, dass du deine Botschaft bestätigst, Herr, und sie gibst und dafür, dass du die Dinge tust, die du heute für uns getan hast. Diese Menschen werden alle Tage ihres Lebens glücklich sein. Du hast ihnen gerade jetzt ewiges Leben gegeben, weil sie an den Herrn Jesus geglaubt haben. Vater, wenngleich der Altarruf gegeben wird, hierher zu kommen und persönlich um den Altar oder im Gang zu stehen und zu dir zu beten und dir zu danken für die Errettung, ich bitte, dass jede Hand, die erhoben wurde, hier irgendwo im Gang stehen und zu dir beten und danken wird, dass du sie in dein Reich aufgenommen hast. Gewähre es, Herr, möge dein ewiger Segen auf ihnen ruhen. Während wir unsere Häupter gebeugt halten, wird Bruder Joseph mit dem Gebet fortfahren.